Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallöchen und herzlich willkommen bei Reporter Insights. In diesem Podcast sprechen wir mit ReporterInnen über ihre großen Recherchen und stellen ihnen dabei Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Ich bin Joanna Rettich und eigentlich solltet ihr heute meinen Kollegen Tom Gatt hören, der ist allerdings erst in 2 Wochen wieder für euch am Mikrofon. Wir haben uns jetzt entschieden, mit der heutigen Folge auf ein aktuelleres Thema aufmerksam zu machen, nämlich die Situation in Gaza. Unser heutiger Gast berichtet seit über 10 Jahren aus dem Nahen Osten, zuerst als freier Reporter, dann als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Für den Spiegel war er als Krisenreporter vor allem in der Ukraine unterwegs und seit Januar 2024 ist er der Spiegel-Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete. Ich freue mich sehr, dass Tore Schröder heute bei uns ist. Lieber Tore, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor es jetzt hier gleich weitergeht, melde ich mich noch einmal ganz kurz aus dem Off. Wir haben das Gespräch vor etwas mehr als einer Woche aufgezeichnet und darin spricht Tore über einen drohenden bzw. einen geplanten Angriff Israels auf den Iran. Ja, der hat keine 24 Stunden später dann tatsächlich stattgefunden. Wir haben uns trotzdem entschieden, den Podcast ganz genauso hochzuladen. Es geht hier ja grundsätzlich um Tores Arbeit vor Ort und die Situation in Gaza. Lasst euch dadurch also nicht verwirren. Jetzt geht's aber weiter. Während wir beide jetzt hier heute sprechen, heute Tag der Aufnahme ist der 12. Juni, spitzt sich die humanitäre Lage in Gaza immer weiter zu. Die UN spricht von Gaza als dem hungrigsten Ort der Welt. Israel lässt zu wenig Hilfslieferungen zu den Menschen. Dem Land wird vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen. Ein Problem bei der ganzen Berichterstattung, also unserem Job hier, über Gaza war dabei von Anfang an, dass keine ausländischen Journalisten nach Gaza rein durften und on the ground berichten konnten. Und was wir heute mit dem Podcast versuchen, ist zu verstehen, was das für die Arbeit von JournalistInnen bedeutet. Deshalb wollen wir mit dir über ein Stück sprechen, das du allerdings schon letztes Jahr recherchiert und veröffentlicht hast. Darin geht es um Palästinenser, die im Gazastreifen festgenommen wurden und von Misshandlungen und Folter in den Händen des israelischen Militärs berichten. Tore, ich würde gerne einmal ganz von vorne anfangen. Du hast ja Middle Eastern Studies in Jerusalem studiert. Was hat dich denn am Nahen Osten so fasziniert?
Also ich hatte israelische Freunde in Berlin und dann habe ich die erstmal privat besucht. Das war im Mai 2010, also vor 15 Jahren. Und als ich hier war, da gab es diese Geschichte mit der Mavi Marmara, diesem türkischen Hilfsschiff, dieser Gaza-Flottille, die versucht haben, die Blockade zu durchbrechen, um in den Küstenstreifen zu gelangen. Also auch da war Gaza schon sehr groß in den Nachrichten. Und dann war ich hier mit den internationalen Journalistenprogrammen Ende 2010 bei Herr Aretz, bei so einem Fellowship, bin dann immer wieder privat zurückgekehrt. Ich war 4 Jahre lang Reporter bei Axel Springer, bei der BZ und dann auch bei Bild und das war mir dann irgendwann nichts mehr und dann wollte ich nochmal raus und dann war klar, es wird der Nahe Osten und dann bin ich hierher gezogen und habe nochmal in Jerusalem eben Islamic and Middle Eastern Studies studiert auf Englisch, habe danach sehr intensiv Arabisch gelernt in Amman, in Jordanien, bin dann wieder hierher gezogen 2018 und das war wieder, wie soll ich sagen, so ein Gaza-Jahr, weil es da einen sogenannten großen Marsch der Rückkehr gegeben hat, also da sind viele, viele tausend Menschen in Gaza zum Grenzzaun geströmt und da gab es eben viele Verletzungen und auch Tote, weil die israelische Armee auf die geschossen hat. Da war ich einige Male auch in Gaza. Dann habe ich im Libanon gelebt, 3 Jahre und dann habe ich so ein bisschen meine Reise begonnen als Krisenreporter, beim Spiegel gelandet und war für die eben in der Ukraine, wie du ja auch schon gesagt hast. Also so ging das los und gut, und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier wieder Korrespondent zu werden oder wieder hierher zurückzukehren als Korrespondent. Der Spiegel hatte zwischenzeitlich gar keine Korrespondenz mehr hier in Israel und Palästina. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, ich würde aber gerne weiter noch reisen, weil Israel ist ja jetzt nicht so sehr noch in den Nachrichten. Und dann meint sie, ja, na klar, das ist kein, also du musst nicht die ganze Zeit dann da sein. Und das hat sich dann mit dem 7. Oktober eben sehr verändert. Seitdem ist das also mehr als genug Arbeit hier für eine Person. Wir machen das mit mehr als einer Person. Ich bin das nicht nur, sondern ich arbeite sehr eng auch mit meiner Kollegin Juliane von Mittelstädt zusammen, die hier auch mal Korrespondentin war. Und das ist auch unbedingt notwendig.
Du hast ja jetzt ja gerade schon so ein paar geschichtliche, ich sage das mal in Anführungszeichen, Ereignisse genannt. Wie wichtig ist es denn, dass man als Journalist, wenn man aus gerade dieser Region berichtet, auch die historischen Hintergründe kennt?
Vielleicht muss man sie nicht in ihren kleinsten Verästelungen kennen, aber grundsätzlich sollte man sich mit Geschichte und Zeitgeschichte schon sehr gut auskennen. Das ist nun mal die Grundlage hier. Das heißt nicht, dass man immer zu einem Urteil kommen muss, in der Hinsicht, dass man sich auf eine Seite stellt oder so, aber man muss schon die Grundlagen der ganzen Traumata kennen. Man muss wissen, wie ist man eigentlich an diesen Punkt gelangt? Warum gibt es eigentlich eine Blockade um Gaza? Warum sind die Leute da so eingepfercht? Was ist eigentlich mit der Besatzung in Israel? Was ist bei der Staatsgründung 1948 passiert und auch davor? Die verschiedenen Kriege Israels gegen die Palästinenser, aber auch gegen die arabischen Nachbarstaaten. Also das ist schon sehr, sehr wichtig und grundlegend.
Du hast jetzt ja vor 2 Wochen einen Text über Israels neuen Geheimdienstchef veröffentlicht. Und darin zitierst du den Analysten Nimrod Goren, der sagt, dass Israel in einer Verfassungskrise steckt, dass Israel sich auf dem Weg in eine Autokratie befindet. Wurde denn jetzt deine Arbeit als Journalist über die letzten Jahre stärker eingeschränkt in Israel?
David Zini soll, wenn es nach Netanyahu geht, also dem Premierminister, dann soll der neue Shin Bet, also Inlandsgeheimdienstchef, werden. Ob das dann passiert, würde ich mal sehr in Frage stellen. Das sagt der Text auch nicht aus. Aber überhaupt die Möglichkeit, dass dieser Mann, den die Leute als radikalen messianischen Juden sehen, dass der überhaupt für diese extrem verantwortungsvolle Rolle vorgeschlagen wird, das zeigt eigentlich, wo wir uns gerade befinden. Du fragtest ja nach der Verfassungskrise. Letztlich ist Israel seit Anfang 2023, Entschuldigung, in einer Verfassungskrise, nämlich seitdem die neue rechteste Regierung aller Zeiten unter Netanyahu ins Amt gekommen ist. Das war also Ende Dezember 22, weil sie von Anfang an sehr brachial versucht hat, eine sogenannte Justizreform durchzuführen, die letztlich die Schleifung der Gewaltenteilung und Demokratieabbau bedeutet. Und da sind die Leute wirklich tausendfach auf die Straße gegangen und es gab politische Zerwürfnisse auch schon vor dem 7. Oktober.
Aber wie sieht deine Arbeit dann als Journalist dort aus? Also gibt es irgendwie Dinge, die du dann nicht recherchieren kannst oder schwerer recherchieren kannst innerhalb Israels? Wenn man sagt, das Land ist gerade auf dem Weg in eine Autokratie.
Ja, gut, meine Zugänge zu Regierungsmitgliedern sind sehr begrenzt, nicht wahr? Aber das hat vielleicht damit nicht so viel zu tun. Was für uns entscheidend bei unserer Arbeit ist, wenn wir die Menschenrechtslage und so weiter, da kommen wir ja gleich drauf, begutachten, dann ist das die Arbeit der israelischen NGOs, die natürlich sehr regierungskritisch sind, die für Menschenrechte eintreten. Und diese Regierung versucht die wirklich aktiv zu bekriegen. Da ist ein Gesetz jetzt in der Mache, wo es um eine hohe Strafsteuer geht und auch um andere Mittel denen zu Leibe zu rücken. Das würde uns extrem behindern. Was jetzt so Pressevisum oder Arbeitsvisum angeht oder auch meine Pressekarte hier, das ist in Ordnung. Aber das größte Problem für unsere Arbeit als internationale Reporter hier vor Ort ist, dass wir nicht nach Gaza können.
Wir wollen jetzt mal in dein Stück reinhören. Genauer gesagt hören wir den Einstieg deiner Geschichte an. Da werden jetzt die Vorwürfe an das israelische Militär sehr plastisch nacherzählt und damit ein kurzer Hinweis an euch HörerInnen. Es geht darin um Folter und sexualisierte Gewalt. Wer sich damit unwohl fühlt oder das nicht hören möchte, sollte jetzt ungefähr 1,5 Minuten vorspulen. Reingehört.
Jawad Obeid will zunächst nicht darüber sprechen, was ihm angetan wurde. Er schäme sich zu sehr. Dann redet der 17-Jährige doch. Sie haben mir meine Männlichkeit genommen. Was die israelischen Soldaten mit ihm gemacht hätten, belaste ihn bis heute. Beleidigungen, Schläge und sexualisierte Gewalt. So erzählt er es beim Treffen in einem Flüchtlingslager in Deir al-Balah in der Mitte des Gazastreifens. Sein Vater, seine 5 älteren Brüder und er seien Ende Februar vom israelischen Militär festgenommen worden. Die Soldaten hätten in der Nähe ihres Hauses in Zaytun, einem Viertel von Gazastadt, einen Tunnel entdeckt und sie daraufhin festgesetzt. Zunächst habe man sie im Nachbarhaus eingesperrt. Nach ein paar Stunden hätten sie sich ausziehen und in einem Erdloch ausharren müssen. Es sei kalt gewesen. Die Soldaten hätten Wasser auf sie gekippt und auf sie uriniert. Dann, erzählt Obeid, hätten sie ihn gefesselt, ihm die Augen verbunden, seine Unterhose mit einem scharfen Gegenstand aufgetrennt und einen Holzstock in seinen Anus geschoben. Er habe sie angefleht, aufzuhören. Danach sei er in ein Militärlager gebracht und dort 18 Tage gefangen gehalten worden. Immer wieder hätten die Soldaten ihn verhört. Sie hätten ihn nach seinen Familienmitgliedern, seiner Nachbarschaft und der Hamas befragt. Dabei hätten sie ihm gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen. Bis heute habe er Albträume.
Wir haben es jetzt gehört, die Vorwürfe sind sehr gravierend. Tore, wie hast du von diesen Vorwürfen erfahren?
Ähnliche Vorwürfe waren schon lange in der Welt. Also wir hatten seit Wochen und Monaten davon gehört. In dem Text oder in dem Artikel ist ja auch ein Foto drin von so halbnackten Gefangenen mit verbundenen Augen auf der Ladeklappe eines Militärlasters. Das stammte aus dem Dezember 23 aus Gaza. Da wurden wirklich Männer und auch Jugendliche einfach massenhaft gefangen genommen und dann, ja, man muss sagen, verschleppt in diese Militärlager. Also insofern wabert das die ganze Zeit schon rum. Wir sind dann im Frühjahr in die Recherche gegangen und haben uns überlegt, wie wir das machen. Und haben dann eben nach Leuten gesucht, die in diesen Lagern waren, aber entlassen wurden. Alle ohne Anklage. Und die eben berichten konnten, wie diese Gefangennahmen und dann auch die Folter und Haftzeiten abgelaufen sind.
Habt ihr da auch noch mit mehr Menschen gesprochen, die am Ende jetzt gar nicht im Text angekommen sind?
Das ist jetzt 13 Monate her, diese Recherche mindestens. Wir haben da auch mehrere Wochen dran gearbeitet und vielleicht ist es jetzt auch mal entscheidend zu sagen, wen meine ich denn, wenn ich wir sage? Also das war klar, ich hier in Israel bin ich auch irgendwie von Pontius zu Pilatus gelaufen, mit allen möglichen Organisationen gesprochen, am Ende die Militär und so weiter konfrontiert. Aber ganz entscheidend war Radha Al-Kurt, unsere freie Mitarbeiterin in Gaza, die auch für andere internationale Medien wie die BBC arbeitet, die hatte da gerade erst angefangen für uns zu arbeiten und die ist damals also auch wirklich unter großen Gefahren durch Gaza oder durch den südlichen Teil von Gaza gefahren und diese Leute aufgesucht, die da zurückgekommen sind und hat die teilweise irgendwie überredet, mit uns zu sprechen, hat die fotografiert und so. Also Radas Einsatz ist gar nicht groß genug einzuschätzen. Ich wurde mal, als ich über diese Recherche gesprochen habe, gefragt, sag mal, warum steht die eigentlich nicht in der Autorenzeile? Ja, dazu muss ich sagen, in der Rückschau würde ich es anders machen. Ich glaube, sie hätte da absolut reingehört. Wir haben das damals nicht so gemacht, sondern sie nur als Mitarbeit hinzugefügt, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass sie nach dieser Recherche ins Visier der Israelis gerät. Aber wir machen das eigentlich so, dass sie immer auch in der Autorenzeile ist und das ist absolut berechtigt auch.
Du hast jetzt gerade Radha Al-Kurt schon erwähnt. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Sie hat die Interviews geführt. Wie lief denn die Zusammenarbeit dann zwischen euch beiden ab? Wie war die Kommunikation und so weiter?
Jetzt unabhängig von dieser Recherche sprechen wir wirklich dauernd. Ich sage wir, dann sind es auch andere Kolleginnen des Spiegel und sie. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe zusammen, aber wir kommunizieren auch bilateral über WhatsApp. Immer wieder schwierig, weil einfach der Empfang in Gaza auch so schlecht ist. Gerade in diesen Tagen jetzt wieder. Weil Israel ja auch in Gaza-Stadt jetzt einrückt, die Armee. Und da tauschen wir uns natürlich vor allem über Arbeit aus, über Bombardierungen, über das Vorrücken der Armee, über die Versorgungslage in Gaza, aber auch mal über Persönliches. Erzählt Radha dann auch davon, wie es ihr und ihren Töchtern geht. Ich würde auch wirklich den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts sehr empfehlen, ihren persönlichen Text von vor kurzem zu lesen über ihr Leben und ihre Arbeit in Gaza. Vielleicht könnt ihr den irgendwie in die Shownotes oder wie man das nennt, packen.
Das packen wir sehr gerne in die Shownotes. Da gleich die Anschlussfrage, wie geht's ihr denn?
Ja, sie ist auch betroffen, also sie ist im Vergleich zu vielen Menschen in Gaza noch privilegiert, weil sie für internationale Medien arbeitet und wir auch nicht ganz einfach nochmal Geld überweisen können, oder sie auf jeden Fall irgendwie da an Geld kommt. Sie hat eine große Familie, die sich auch um sie kümmert, aber sie hat trotzdem Mühe, sich um ihre Töchter zu ernähren, und sie hat stark abgenommen. Sie berichtet eben, dass Körperhygiene da kaum möglich ist. Sie hat ja enge Familienmitglieder verloren bei Bombardierung, immer wieder, zu Beginn des Krieges, aber auch kürzlich wieder. Naja, und ansonsten lebt sie in diesem dystopischen Kriegsgebiet, wo immer wieder bombardiert wird, wo man davon ausgehen muss oder fürchten muss, dass jede Minute eine Rakete oder eine Bombe auf einen stürzt.
Wir haben jetzt gerade in unserem Reihen gehört, von Menschen mit Foltererfahrung gehört. Wie spricht man denn mit Menschen, die solche Erfahrungen machen mussten?
Also es hat Rana gemacht. Der Junge, der da zu Anfang genannt wird, der 17-Jährige, der war natürlich, ich meine, das ist ein palästinensischer junger Mann, der wirklich gebrochen war, und der wollte eigentlich gar nicht sprechen, wohl zu Anfang. Und dann hat Rada ihn also überredet, das klingt so böse, aber sie hat natürlich gesagt, so, wir müssen das auch in dieser Drastik schildern, um der Welt oder um den Lesern und Leserinnen des Spiegels klarzumachen, was da passiert und was die Israelis verbrechen. Und so hat er dann gesprochen, und so war das auch bei anderen. Man muss natürlich vielen Leuten auch die Angst nehmen. Bei manchen muss man dann eben denen zusichern, dass sie nicht mit Gesicht, also nicht erkennbar und auch nicht mit Namen vorkommen. Das ist immer wieder so. Das ist natürlich auch hier in Israel so. Aber das ist fast weltweit ja eigentlich gängige Praxis, dass man das macht, wenn Gesprächspartner oder das wünschen.
Ich meine, du recherchierst ja jetzt schon länger grundsätzlich zu dem Thema Krieg im Gazastreifen. Was hat dich denn bisher am meisten bewegt?
Ich glaube, das persönliche Gespräch mit Rada, weil das wirklich eine Person ist, die ich da kenne, und das ist nicht die einzige. Wir arbeiten auch eng zusammen mit der wunderbaren Malek Tantesch, die unter anderem auch für den Guardian arbeitet. Die ist, glaube ich, echt 19 oder so. Die ist unfassbar gut und eifrig und so. Also ich kann die beide gar nicht genug loben. Das ist es, was einen manchmal fast am meisten verstört. Das andere ist auch eher etwas allgemeiner, ist, dass wir, ja, ich glaube, beim Spiegel auch sehr, sehr explizit, aber sachlich über diesen Krieg berichten und darüber, wie schlimm der ist, seit Herbst 2023. Und ich auch immer wieder Meinungsstücke schreiben und so weiter und so fort. Und sich nichts ändert. Und es geht einfach immer so weiter. Und ja, das führt uns halt vor Augen, wie ohnmächtig, wie machtlos wir eigentlich sind. Und ja, das führt natürlich zu Frustration, auch zu einer gewissen Wut. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und das muss man auch immer wieder bearbeiten. Und man muss sich dem auch immer wieder mal entziehen, weil das einen sonst wirklich nicht gut tut.
Du hast jetzt gerade schon das Thema angerissen, und das hattest du mir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, nämlich, dass der Text, den wir hier gerade besprechen, zwar aus letztem Jahr ist, aber bis heute noch aktuell ist. Wir haben mal versucht, an offizielle Zahlen ranzukommen. Es ist aber wirklich schwer, an offizielle und gesicherte Zahlen heranzukommen. Aber laut der NGO Adamer hält Israel derzeit 10.400 PalästinenserInnen in Kriegsgefangenschaft, und darunter auch mehr als 400 Kinder. Wenn du jetzt sagst, der Text ist immer noch aktuell, was genau meinst du damit?
Also die Quelle Adamir kenne ich natürlich. Die Quelle jetzt nicht. Kriegsgefangene, ich weiß nicht, wer da alles genannt wird. Die Israelis behaupten ja, dass sie jetzt auch in der Westbank Krieg führen. Insofern kann es sein, dass viele Gefangene von dort auch in diese Zahl fallen oder dazugehören. Aus Gaza sicherlich Tausende, vor allem Männer, aber ich sagte eingangs auch schon auch Jugendliche, ich glaube sogar auch ein paar Frauen, aber vor allem Männer. Und sie bezeichnen die als irreguläre Kämpfer. Das ist eigentlich, haben die deswegen gar nicht den Schutzstatus von Kriegsgefangenen. Und deswegen können sie in diesen Militärlagern da auch festgehalten werden. Nun ist es aber auch nicht so, und auch darauf kommen wir in diesem Bericht von letztem Jahr zu sprechen, dass in den normalen israelischen Gefängnissen, Anführungsstriche unten, Anführungsstriche oben, sehr viel bessere Haftbedingungen herrschen. Auch da gibt es Folter und einen Zug von lebensnotwendigen Dingen.
Aber wir sprechen hier ja eigentlich, oder zumindest hieß es in der Vergangenheit immer, Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten. Ist das nicht super schwierig, als Journalist dann damit umzugehen, dass Israel eben diese Kriegsverbrechen dann auch begeht oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, sie haben diesen Schutzstatus eines Kriegsgefangenen nicht, weil sie als irreguläre Kämpfer gesehen werden, ist es doch dennoch ein Bruch des Menschenrechts?
Ja, ich glaube, was wir erleben in dieser Zeit ist, dass der Welt mehr und mehr bewusst wird, was Israel eigentlich ist und wohin es sich auch mehr und mehr entwickelt. Also einzige Demokratie des Nahen Ostens. Es gibt noch andere Länder, in denen auch gewählt wird, hier in der Region, aber sei es drum, mehr oder minder gilt das womöglich für Kern-Israel, also diesseits der grünen Linie, der Waffenstillstandslinie zu den besetzten Gebieten. Für die besetzten Gebiete selber gilt das natürlich nicht. Da gibt es viele, die meiner Meinung nach mit Recht von Apartheid sprechen. Gibt es einfach ein unterschiedliches System für israelische Staatsbürger und für die Palästinenser. Das ist eine Militärbesatzung seit 58 Jahren. Insofern, das ist eine Phrase. Und die andere Phrase, die ja immer wieder bemüht wird, vor allem von Premierminister Netanyahu, ist die, dass Israels Armee die moralischste Armee der Welt ist. Also, dass das nicht stimmt, sollte nun wirklich allen klar sein.
Ich würde noch mal ganz kurz auf deinen Text zurückkommen. Und zwar wird da ja immer wieder geschrieben, die Vorwürfe seien nicht überprüfbar. Und das ist ja überhaupt eine Formulierung, die wir in den letzten anderthalb Jahren oft gehört und gelesen haben. Gleichzeitig wissen alle, die schon mal für den Spiegel geschrieben haben, wie wichtig die sogenannte DOC ist, also die Abteilung für Fact-Checking. Wie hast du bei deiner Recherche sichergestellt, dass das, was du berichtest, auch wirklich stimmt?
Wir gehen davon aus, dass es wirklich stimmt. Woher weiß man, dass etwas wirklich stimmt? Indem man selber vor Ort ist, nicht wahr? Und ansonsten ist es eine Annäherung. Und dann geht es bei solchen Recherchen darum, dass man mit möglichst vielen Quellen spricht oder möglichst viele Materialien kriegt und guckt, dass man einfach Deckungsgleichheit findet zwischen denen. Und wenn dann all diese Quellen das Gleiche oder annähernd das Gleiche sagen, wenn das bestätigt wird, auch durch israelische Menschenrechtsorganisationen, durch die Recherchen von anderen großen Medien, hier war das vor allem auch die ARD und die New York Times, aber auch so und so viele andere, dann kann man irgendwann davon ausgehen, dass es stimmt. Ja, aber das ist nicht einfach. Und nichts ersetzt, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, den ich schon genannt habe, nichts ersetzt natürlich unser Dasein, unser Hinfahren, unser Reportieren vor Ort in Gaza. Es ist super, dass Rada das macht. Wir vertrauen ihr auch, absolut. Aber eigentlich müsste ich da sein. Und ich müsste mit diesen Leuten sprechen. Und ich müsste zu einem Urteil kommen können durch meine persönliche Begegnung, ob ich denen vertrauen kann und was ich davon übernehme und so weiter und so fort. Entstehen ja auch durch diese Weitergabe, ich will nicht sagen, dass das stille Post ist, das geht ja auch durch mehrere Schleifen, also Rada interviewt sie schickt was, ich habe Nachfragen, sie stellt Nachfragen und so weiter. Aber nichts ersetzt eben auch das Vorortsein von uns ausländischen Journalisten.
Da gab es ja jetzt auch schon mehrere Forderungen, unter anderem auch von Reporter ohne Grenzen. Ich meine, der Spiegel wäre damals auch dabei gewesen bei dem offenen Brief. an die israelische Regierung, dass ausländische Journalisten zugelassen werden. Gibt es denn da irgendwelche Bewegung?
Nein.
Gar nicht.
Wir unterschreiben jetzt ganz wieder einen offenen Brief von Ärzte ohne Grenzen. Wir haben mehrere offene Briefe als Spiegel unterschrieben seit Beginn des Krieges. Je länger es dauert, desto mehr gerät das eigentlich ins Vergessenheit. Insofern super, dass die das jetzt nochmal gemacht haben, international auch. Aber es tut sich überhaupt gar nichts. Jetzt letzte Woche war ein israelischer Regierungssprecher, ich glaube bei Sky News, und wird dann gefragt, ja, warum können wir da nicht selber hingehen als internationale Medien? Ja, uns ist es wichtiger, unsere Geiseln zurückzubringen. Als wenn es in diesem Krieg überhaupt in erster Linie noch darum geht, die Geiseln zurückzubringen. Die Israelis sagen ja mittlerweile ganz andere Dinge, warum sie den Krieg führen. Aber ja, das ist jetzt die jüngste Entschuldigung, warum wir da nicht hinkommen. Vorher hieß es immer, dass es um unsere Sicherheit auch geht, für die nicht garantiert werden kann. Das ist skandalös. Ich glaube, der Tag, an dem wir dann nach Gaza reinkommen, irgendwann wird das der Fall sein, das wird der Welt noch mal weiter die Augen öffnen. Es wird ein ganz furchtbarer Tag für Israel werden und es wird auch ein furchtbarer Tag werden für Juden in aller Welt. Das hat neulich Thomas Friedman von der New York Times in so einem Audio-Podcast gesagt, weil ja natürlich dann irgendwie der Hass noch weiter ansteigen wird. Also das nutzt kurzfristig jetzt vielleicht den Israelis, weil sie den Krieg in dieser furchtbar brutalen Weise führen können. Aber über kurz oder lang ist das sehr schlecht für alle.
Du hast jetzt auch gerade den Hass gegen Juden angesprochen. Das ist ja seit dem 7. Oktober, ist die Welt ja so polarisiert, ist diese Diskussion so stark gespalten. Und die Berichterstattung in Deutschland, auch die des Spiegels, die wurde seit dem 7. Oktober beziehungsweise seit dem Einmarsch Israels in den Gazastreifen auch vielfach kritisiert. Den einen ist es nicht kritisch genug gegen Israel und den anderen ist es nicht kritisch genug gegen die Hamas. Das eine wird als pro-Hamas, das andere als pro-Israel bezeichnet. Ist denn diese Kritik gerechtfertigt oder war sie gerechtfertigt und wie gehst du damit um?
Ja, da müsste man sich jetzt die Kritikpunkte nacheinander vornehmen. Also die Kritik am Spiegel, dass wir unausgewogen berichten oder dass wir unkritisch berichten. Ich finde, dass wir vor allem als Auslandsressort des Spiegel wirklich einen sehr guten Job machen und dass wir uns sehr bemühen, das annähernd abzubilden, was hier passiert. Nochmals, wir kommen da nicht hin. Und das Gleiche gilt auch für viele Kolleginnen und Kollegen von internationalen, aber auch deutschen Medien hier vor Ort. Ich finde, die Kolleginnen und Kollegen von der ARD machen einen sehr guten Job, auch NZZ, andere Medien. Also das kann ich so nicht unterschreiben. Klar, wir kriegen Feuer von beiden oder von allen Seiten. Damit müssen wir leben. Dafür kriegen wir eben auch viel Aufmerksamkeit. So ist das hier.
Welche Nachrichten bekommst du denn? Oder bekommst du überhaupt Nachrichten?
Ich bekomme viele Nachrichten über Social Media, aber auch E-Mails von Leserinnen und Lesern. Ich glaube, dass ich schon noch kritischer, wie soll ich sagen, berichte als manche andere, auch relativ angemessen hart in der Sprache, in der Darstellung, einfach weil ich auch so schreibe. Und da gibt es vorwiegend Lob für Anerkennung, Aufmunterung, dass ich doch bitte so weitermachen soll und wie wichtig das ist. Von auch Leuten, die, ja, wie soll ich sagen, differenziert und schlau wirken. Das sind nicht Leute, die, wie soll ich sagen, antisemitisch eingenommen sind gegen den Staat Israel. Ab und zu ist auch mal irgendwie Pöbelei dabei. Okay, das gehört dazu. Und auch übrigens bei Social Media, also vor allem bei Instagram, das ist in allererster Linie positiv. Und dass man dann auch mal Kritik kriegt von Leuten, die einen sonst eher loben und positiv sehen, gehört auch dazu. Ich habe jetzt einen kritischen Kommentar über dieses Gaza-Hilfsschiff geschrieben, wo Greta Thunberg an Bord war. Das muss man auch nicht so sehen, wie ich das in diesem Kommentar geschrieben habe. Und da habe ich dann relativ viel Kritik gekriegt. Das ist okay. Das gehört halt dazu. Ich meine, unser Feld ist die Öffentlichkeit und wenn die Öffentlichkeit uns dann manches zurückspielt und kommentiert, dann zeigt das ja nur, dass wir Aufmerksamkeit bekommen.
Also Hassnachrichten sind jetzt nicht der Großteil?
Nee, nicht der Großteil. Kommt ab und zu mal.
Thema Ausgewogenheit. Wie entscheidest du denn, welche Geschichten du erzählen möchtest?
Ja, Ausgewogenheit ist natürlich ein schwieriges Wort, weil das so impliziert, dass man eine Geschichte über die Palästinenser macht und eine Geschichte über die Israelis. Es setzt sich ja jetzt schon aus verschiedenen, wenn auch nicht ganz klar abgrenzbaren Feldern zusammen, nicht wahr? Wir machen sehr viel Gaza-Berichterstattung. Wie schwierig das ist, habe ich schon geschildert. Wir gucken wahrscheinlich nicht oft genug auch ins Westjordanland und die schlimmen Dinge, die dort passieren. Wir gucken auch auf die israelische Innenpolitik und die Gesellschaft. Wir gucken auf die ganzen anderen Fronten und Dinge, die da passieren, wie zum Beispiel jetzt in diesen Tagen Israels Vorbereitung, den Iran anzugreifen oder das Atomprogramm dort. Zwischenzeitlich gab es einen wirklich auch intensiven Krieg mit der Hisbollah, mit der Schiitenmiliz im Libanon. Das ist schon relativ viel hier für dieses kleine Land und auch für uns als Berichterstatter hier. Wie entscheidet man das? Ich will nicht sagen willkürlich, aber natürlich schon nach einem gewissen Gefühl. Dass man sagt, okay, jetzt haben wir Gaza gemacht, jetzt haben wir das erstmal abgebildet, was da Schlimmes passiert, gerade mit diesem neuen Ausgabemechanismus von Lebensmitteln. Jetzt müssen wir mal wieder in die Westbank gucken. Da habe ich gerade ein Porträt gemacht über diesen allmächtigen Minister Smotrich, der eigentlich ein radikaler Siedler ist. So, heute Morgen habe ich schon mit der Redaktion darüber gesprochen, ob wir was machen müssen zu Israels Angriffsvorbereitung, Iran, sagte ich ja schon. Ja, und so weiter. So setze ich das zusammen. Viel ist einfach auch Reaktion.
Tore, wir kommen jetzt zu unserer letzten Rubrik, die da heißt, komm zum Punkt. Und die geht ganz einfach. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn. Und das Ganze machen wir dreimal.
Komm zum Punkt.
Was viele Menschen in der Debatte um den Gazakrieg vergessen, ist,
dass wir seit 20 Monaten als internationale Presse dort nicht hineinkommen und nicht selber uns anschauen können, wie schlimm die Lage ist und was für ein riesiger Skandal das für sich genommen schon ist.
Wenn ich nicht über den Nahen Osten berichten würde, dann
würde ich über andere Krisengebiete, wie vor allem wahrscheinlich zurzeit die Ukraine, berichten.
Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts oder Krieges macht mir
sehr wenig, wenn überhaupt möglicherweise der US-Präsident Donald Trump, wenn er einen Vorteil darin für sich sieht.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir haben heute mit Tore Schröder darüber gesprochen, wie es ist, aus und über den Nahen Osten zu berichten und über Israel und Gaza. Lieber Tore, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich. Vielen Dank für euer Interesse und an unserer Berichterstattung.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, liked und abonniert ihn. Das hilft uns, gehört zu werden. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram. Da heißen wir @reportageschule. Nächste Woche hört ihr wieder Tom Gatt. Das verspreche ich diesmal wirklich. Mein Name ist Johanna Rettich. Das war meine letzte Folge und damit verabschiede ich mich. Tschüssi.
Ein Podcast von Reportage FM und der Reportageschule Reutlingen.